Sabine Feutl, Initiatorin des Faszination Tod und Leben Kongresses. Sabine hat einen geliebten Menschen durch Tod verloren, ihren Sohn. Und auch wenn der Tod aufgrund der langjährigen Erkrankung ihres Sohnes nicht überraschend kam, so brachte er auch hier tiefe Trauer und Schmerz mit sich. Faszination, Tod und Leben nannte sie folglich den von ihr 2019 ins Leben gerufenen Online-Kongress, mit dem sie ein Stück des Trauerprozesses voranging. Sie spricht mit unterschiedlichen Experten darüber, warum wir Angst vor dem Sterben haben, es gerne lieber verdrängen, warum Kinder sterben müssen und ob man sich auf den Tod eines geliebten Menschen tatsächlich vorbereiten kann. Die Trauer selbst, sagt sie, ist bereits ein möglicher Weg ins Licht. Warum muss traurig sein so wehtun? Warum muss das Leben manchmal so wehtun? Wenn ich einen Blick auf das Leben anderer werfe, dann sehe ich Glück, Zufriedenheit, Lebendigkeit. Mein Leben ist so anders. Vielleicht könnte man sagen, es ist nicht fair. Liebe Sabine, was meinst du, ist das Leben fair?
Gute Frage. Naja, heute ist es für mich, verstehe ich es anders drunter. Also da gibt es kein fair oder nicht fair für mich. Ja. Dazu muss ich aber kurz ausholen, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Sabine Feutl und ich habe vor fast 30 Jahren meinen Sohn auf die Welt gebracht. Und mit 7,5 Jahren ist er dann, hat er starke Wasseransammlungen bekommen und wir sind ins Spital und das ist einfach chronisches, wie sagt man, chronische Niereninsuffizienz festgestellt worden und ab dem Tag war einfach alles anders. Ja. Also ja, Überforderung schlechthin, Spitalsaufenthalte, Psychologen, Operationen und. Und das ging dann ungefähr 20 Jahre. Inklusive ja, Nierentransplantation und so weiter und verspätete Pubertät und alles Mögliche. Und vor 3 Jahren ist er dann im 27. Lebensjahr verstorben. Also das ist jetzt mal so ganz kurz die Eckdaten. War ein langer, langer Weg. Er war mein riesengroßer Lehrmeister und durch ihn durfte ich mich auch entwickeln und ja, eine Transformation nach der anderen durchgehen. Und da habe ich mich schon sehr oft gefragt und war sehr traurig und verzweifelt und geweint. Warum passiert das mir? Du sagst fair, ja, warum? Bei mir war es immer, ja, warum ich und nicht die anderen? Oder wieso, ja, haben die anderen einfach nicht so Probleme und leben da ihr glückliches, zumindest nach außen hin, glückliches Familienleben. Heute sehe ich das ganz anders. Also heute gibt es für mich kein fair und nicht fair. Heute ist es gut so, wie es ist. Es ergibt alles einen Sinn. Jeder hat eine andere Agenda. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also von der Seele her betrachtet, jeder kommt mit anderen Aufgaben auf die Welt. Ja. Hat verschiedene Themen und die sind halt auch nicht bei jedem gleich, die er durchleben und erfahren möchte. Ja. Und dadurch, dass ich mich jahrelang immer wieder halt mit den Themen, die gerade da waren, konfrontiert habe, bin ich da reingewachsen, habe ich mich entwickelt und habe das einfach besser verstehen können und auch von der Seelenseite her verstehen können, also auch mit den Sachen, die man nicht sieht, warum wir da leben, was hat das da überhaupt für einen Sinn, und da kann ich das mittlerweile total gut einreihen und die Geschichte mit ihm, das passt einfach so, ja, das ist gut so, wie es ist, und wenn man sich damit auch beschäftigt, warum passiert mir das, warum passiert ihm das, welche Familienthemen waren da und so weiter, dann spürst du irgendwann oder kommst, ja, das spürst einfach dann, dass das einfach, es ist richtig so, ja, das passt gar nicht anders. Und ich habe auch mittlerweile die Erkenntnis, es ist wurscht, wie alt ein Mensch wird, ob der jetzt 10 Jahre ist und mit 10 Jahren stirbt oder als Baby stirbt oder mit 20 oder mit 30 oder eben erst mit 80, das ist mittlerweile für mich, das ist vollkommen egal, unter Anführungszeichen, weil kein Mensch weiß, nicht einmal er selber wirklich bewusst, was denn sein, was er sich für das Leben vorgenommen hat und welche Zeichen er da setzen möchte. Und ja, und wenn der Plan aus ist und das Thema aus ist oder der Zeitpunkt da ist, damit sich sein Umfeld weiterentwickelt, zum Beispiel zu einem bestimmten Thema, dann steigt er aus dem Körper aus. Ja, der Geist lebt sowieso weiter. Fertig. Und von Seele zu Seele wissen wir, dass das auch vollkommen okay ist. Und unser Ego kann halt da nicht loslassen und das trauert dann einfach. Ja. Also mit fair oder nicht fair, für mich passt das heute.
Ich denke mir gerade, es klingt sehr, sehr reflektiert und durchaus auch schon mit Ansätzen von spirituellem Gedankengut. Das ist aber jetzt das Ende oder das Ergebnis von dem Weg, den du da jetzt gegangen bist. Wie war das zu dem Zeitpunkt? Das gemeint, er war gerade mal 7 Jahre, also wirklich noch ein Kind. Ja. Irgendwann hat man das Gefühl, man spürt ja, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas passt hier nicht. Ja. Dann kriegt man eine Diagnose genannt und ich weiß nicht, war es für dich so? Hat es dir dann mal so richtig den Boden oder den Füßen weggezogen oder kam das sukzessive? Wie hast du das erlebt?
Schon so lange her. Ja und nein, also irgendwie setzen da Mechanismen ein, die du in dem Moment gar nicht so wirklich mitkriegst, weil es so heftig ist. Also ich weiß nicht, wie man das nennt, ausblenden oder Und erst später dann erfährst du vielleicht von deinem Ehemann oder von anderen Menschen, wie du dich damals verhalten hast oder du reflektierst dann und dann checkst du es erst eigentlich. Ja. Ja, natürlich. Also die erste Untersuchung, wie wir reingefahren sind zum Beispiel, das weiß ich noch, ja, mit den Wasseransammlungen oder der Blutabnahme kriegt zur Erstuntersuchung und ich habe lachen müssen. Ich habe auf einmal lachen müssen und mir war das so unangenehm, ich habe das nicht steuern können. Also durchs Lachen oder Schmunzeln oder Verlegen, so reden, ja, die haben mich rausgeschickt dann. Also da hat ein Mechanismus zum Beispiel, also das war nur so ein kleines Beispiel, ja. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich war sehr im Jetzt auch, also viel Zukunftsgedanken hast du nicht, weil du, weiß ich nicht, kriegst die Diagnose, bist sofort im Spital, du wirst mit so viel auf einmal konfrontiert, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe versucht, eins nach dem anderen irgendwie zu bewältigen mit der Kraft, die halt da war. Und die mich eigentlich geschwächt hat, würde ich heute sagen, ist die Überforderung, dass sich auch zum Beispiel sehr viele Familienmitglieder abgewendet haben. Und dass ich zu empathisch war, dass ich von Anfang an eigentlich mit dem Stefan mitgelitten habe.
Der Stefan ist jetzt dein Sohn, nur zur
Erklärung. Genau, ja. Jahrelang. Also ich habe nicht mitgefühlt all die Jahre, sondern wirklich mitgelitten. Ja. Und diese Schwere und diese ganzen Schmerzen, und das ist aber keinen Tag weg gewesen. Ja. Also du kannst sagen, das hat mich 20 Jahre begleitet. Ja. Das war so krass. Das hat wahnsinnig viel Energie gekostet und ich weiß auch nicht, dass ich immer wieder Energie gesammelt habe und dann ist es wieder weitergegangen und dann hat die halt wieder ein Tief und dann ist es wieder weitergegangen. Voll schwer zum Nacherzählen, aber ich glaube, dass da Mechanismen einsetzen automatisch, dass man da immer wieder halt, gerade wenn heftige Situationen war, eben so stark ist, das irgendwie zu meistern, ja. Wo das herkommt, keine Ahnung, ja, ist einfach da. Ja. Und dann hast du halt wieder, weiß nicht, ein paar Wochen vielleicht eine ruhigere Phase, dann sammelst wieder Kraft, aber es musste ja die Schule weitergehen, das Privatleben weitergehen, die Arbeit weitergehen. Dann musst du aber mit deinem Schmerz dich auseinandersetzen, dann kommen soziale Probleme mit dem Stefan in der Schule, dann er hat sich hauptsächlich nur an mich gewendet. Also ich war da sein Anker und er hat oft gesagt, auch ohne mich, er könnte das alles nicht schaffen. Also es war eine irre Belastung auch.
Wie war das denn überhaupt für ihn? Also war ja gerade mal jetzt 7 Jahre, wie hast du ihm das verständlich gemacht? Oder wie macht man einem so jungen Menschen verständlich, dass sein Leben vielleicht nicht so lang dauern wird?
Also das kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir ihm das gesagt haben, wie er so klein war. Und im Laufe der Jahre dann hat er ja gesehen, wie es weitergeht. Also er war dann ungefähr 7 Jahre immer wieder an Infusionen, Plasmaseparationen, starke Medikamente. Also die Ärzte haben ja nicht gewusst, was sie eigentlich machen sollen, weil sie die Ursache nicht wussten. Und da wächst er ja dann auch rein in das Thema, je älter wird und dann natürlich fängt er auch zum Googeln an und Arztgespräche und irgendwann hat man ihm dann natürlich auch gesagt, die Nieren werden langsam kaputt oder geben ihre Funktion auf und dann musst du an die Dialyse und dann ist die Folge die Transplantation. Und irgendwann, ja, aber ich weiß nicht, ob er da so gedacht hat, dass er zeitiger sterben wird, das weiß ich jetzt nicht in jungen Jahren, aber es war halt total schwer, weil er war immer, hat gespürt, der Außenseiter, die anderen Kinder spüren das auch, die Medikamente haben ihn verändert, ja. Dann durfte er manche Sachen nicht machen, er hat oft gefehlt in der Schule, ja, also das ist wirklich schwer. Ja, aber wir haben versucht, das Beste zu machen, keine Ahnung, ja.
Hat es dir da nicht manchmal als Mutter das Herz zerrissen, weil man will ja das Beste für sein Kind und man will ja nicht das Kind einschränken gut. Oder Dinge nicht erlauben, gut. Sondern eigentlich will man ja, dass sich das Kind bestens entfalten kann und erblühen kann.
Genau. Ja, aber das war nicht wirklich. Und ich habe immer ja, so mitgelitten eben ne, mit ihm, weil ich seine Gefühle halt auch und seinen Schmerz gespürt habe. Und da habe ich schon, also wenn ich andere Kinder gesehen habe, dann war ich schon sehr traurig und habe geweint. Heute ist das nicht, ja. Heute freue ich mich für die anderen. Also das macht man nichts mehr. Und es war halt der ewige Kampf. Und ja, ich habe gekämpft und gekämpft und wieder nach einer neuen Lösung gesucht und wieder jedes Thema, was halt gekommen ist, sei es jetzt alternative Medizin oder Therapien oder was auch immer, ja, dass er das... Aber es war halt heftig für ihn. Ja. Er war auch sehr empathisch und es war ein Kampf. Also heute kann ich sagen, jetzt bin ich in der Erholung einmal, dass ich von der männlichen Kampfseite und Organisationsseite da mal schlapp machen darf oder mich erholen darf. Das ist mir auch erst jetzt so bewusst geworden und dass ich mal in die weibliche Seite komme, mal langsamer und mich treiben lassen und mich um mich selber kümmern, ja. Also das war schon, also ich habe voll zurückgesteckt. Also ich habe mein Leben lang das muss man auch noch dazu sagen, ich war mit 19 schwanger, mit 20 habe ich ihn gekriegt.
Okay.
Und das war eigentlich viel zu früh, unter Anführungszeichen, dass ich da Verantwortung für einen anderen Menschen übernommen habe. Also viele weiß, ist der energetische Prozess frühestens mit 21 abgeschlossen. Und dann, ja, ist man erst meistens fähig, dass ich um andere zu kümmern und darum fange ich jetzt erst an, eigentlich, oder möchte ich anfangen, ja, zu leben und zu entdecken, wer ich bin. Und insofern fühlt sich das wirklich stimmig an. Also bei mir ist jetzt ein richtiger neuer Lebensabschnitt, hat da begonnen. Ja. Und das habe ich halt all das ganze Leben lang nicht gemacht, weil ich immer für ihn da war und mich um das andere gekümmert habe oder um Partner gekümmert habe und viel zu wenig um mich. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir eine ungute Symbiose schon gelebt haben und partnermäßig habe ich danach festgestellt, jetzt vor kurzem erst, dass ich so ein altes Thema hängen gehabt habe, nämlich diese Co-Abhängigkeit, also die emotionale Abhängigkeit, das ist alles unbewusst grenzt, ja. Ja, anscheinend hat das so sein sollen und jetzt bin ich ganz anderer Mensch. Also voll.
Ich frage mal sehr provokant, aber
ja.
Bist du erleichtert, jetzt wieder frei zu sein?
Ja und nein. Also das habe ich auch bei meinem Online-Kongress ein-, zweimal erwähnt und auch beim Einladungsinterview gesagt. Ich habe letztes Jahr einen Online-Kongress gemacht zum Thema Faszination, Tod und Leben, Trauer, ein Weg ins Licht. Das war also auch eine aktive Aufarbeitung für mich. Und da sage ich bei dem Einladungsvideo wirklich, wie der Anruf gekommen ist vom Spital, dass er verstorben ist. Ich glaube, das hat nicht einmal Sekunden gedauert. Das ist so schnell da, dieses Gefühl. Oh Wahnsinn, was? Oh Gott. Und gleichzeitig, oh, jetzt hat er endlich seinen Frieden und ich auch und Erlösung. Und das war wirklich gleichzeitig. Und einerseits habe ich mich gefreut, andererseits bin ich aber auch erschrocken. Und ich habe das lange keinem gesagt. Das ist dann erst durch den Kongress so rausgekommen, wie ich das erarbeitet habe. Na bitte, darf man das überhaupt fühlen als Mutter? Ja. Das ist ja urschlimm, oder? Ich meine, Hilfe. Ne? Und erst bis mir dann ein, zwei Coaches irgendwie so gesagt haben, na sicher ist das eine Erleichterung. Und das darf sein und das darfst du fühlen. Und hallo, du bist voll okay und keine schlechte Mutter und so weiter. Ja. Weil ich eben 20 Jahre einen chronisch kranken Sohn begleitet habe. Aber ich denke mal, das gibt es viele, auch wenn ich ja jemanden begleite und pflege, einen Elternteil oder was auch immer. Du gehst da bis zum Burnout, wenn du es nicht checkst, ja, wenn du dich nicht rechtzeitig drum kümmerst. Und da hätte ich sicher noch einiges mehr machen können mit dem heutigen Wissen. Ja. Aber na, das ist unser gutes Recht. Gefühle können nicht falsch sein. Ja? Und das hat halt ein bisschen gebraucht, bis ich das ausgesprochen oder mich getraut habe, das dann auch auszusprechen. Ja.
Sprich, es dir auch zu erlauben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie ein dünnes Eis ist. So wie du sagst, Rabenmutter, du musst doch dein Kind geliebt haben. Wie kannst du jetzt froh sein, ja?
Genau.
Dass du es wieder los bist? Sehr, sehr spitz gesagt, ne?
Ja, und das heißt ja nicht, dass ich es nicht liebe. Die Liebe bleibt ewig. Also das kann man keine Mutter erzählen, das gibt es nicht. Ja? Die Liebe, diese Verbindung, die ist immer da. Ja? Die kannst nicht
kappen. Wie lebst du das denn jetzt? Wie pflegst du das? Weil ich denke mal, es gab ja sicher ein Kinderzimmer, es gab Sachen von ihm, es gibt nach wie vor seinen Geburtstag oder besondere Ereignisse im Jahresverlauf, die dich immer wieder an ihn erinnern, Familienfeiern, was auch immer. Wie gehst du damit um? Das ist ja jetzt anders, als du es 27 Jahre vorher gelebt hast. Ne?
Also, wie soll ich sagen, die letzten 10 Jahre feiere ich eigentlich schon gar nicht mehr Weihnachten.
Okay.
Das ist auch lustig, irgendwie entstanden, nicht wirklich. Jetzt überlege ich gerade, wieso. Ja, weil er eigentlich seine letzten, ich weiß jetzt nicht, 4, 5 Jahre, er wollte selber gar nicht mehr auch Weihnachten feiern und Geburtstag. Mhm. Das habe ich respektiert.
Hat er das gesagt, warum? Konnte er das für sich in Worte fassen, warum er das nicht möchte?
Also er hatte in seiner destruktiven Phase, hatte er dann zu den Zeugen Jehovas gefunden, aber quasi nicht richtig offiziell, also er hat sich nicht taufen lassen. Das war eigentlich mehr diese, da war zwischen uns ein Bruch, zwischen die Probleme und hin und her. Und er hat, das war eigentlich ein soziales Auffangnetz, ne? Mhm. Und hat dann zum Bibellesen und so weiter begonnen. War Beschäftigung und hat dadurch dann innerhalb, glaube ich, von 3 Jahren war das wieder ein bisschen in eine lebensbejahendere, wie sagt man?
Stimmung,
war dann positiv zum Leben gestimmt. Ja, Einstellung war dann wieder anders. Er hat dadurch auch ein paar Themen aufarbeiten können und so weiter. Hat aber nicht das alles gemacht, was dort verlangt worden ist. Also er war so clever und hat das relativ gut durchschaut und hat sich nur das rausgenommen, was ihm gut tut. Mhm. Und wie er dann gesehen hat, wie das ganze Werkel rennt, hat er ihnen dann halt auch teilweise gesagt, wenn er die Menschen durchschaut hat, ja, und hat sie getriggert auf die Punkte, was nicht passt. Ja, und die, also da war er dann konsequent, weil die glauben ja, dass das, oder wie sagt man, der heidnischer Brauch ist oder so, und da wird eben kein Geburtstag und kein Weihnachten gefeiert, und das habe ich dann respektiert, und selber habe ich mir dann auch keinen Baum gemacht, und mir ist das aber auch irgendwie nicht abgegangen. Also, ich weiß es auch nicht, das ist einfach so, ja. Ich behalte mir das, glaube ich, in Erinnerung, dass das immer so ein Familien, dass die Familie da vom Baum gesessen ist. Ich habe das auch immer gern gemacht, ja. Vielleicht kommt es wieder, aber ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, für mich alleine einen Baum zu machen. Ich habe aber auch nichts gegen Weihnachten. Ich bin da ganz neutral, ja.
Du sagst, genau. Er hat destruktive Phasen, hat destruktive Phasen gehabt. Was hat euch oder was hat ihm denn geholfen, wenn man wirklich so ganz, ganz unten ist, wenn man so das Gefühl hat, tiefer kann man gerade nicht fallen, das Leben ist einfach nur gegen mich. Wie seid ihr da wieder auf die Füße gekommen? Was hat euch geholfen? Nämlich wirklich geholfen?
Das hat er eigentlich schon als Kleiner immer wieder gehabt, gell? Ja, wie er kleiner war, da kannte ich mich auch noch nicht so gut aus, aber da habe ich halt immer versucht, im Außen einen Psychologen aufzutreiben oder dann andere Coachings. Also ich habe ja alles Mögliche durch, gell? Und er hat da relativ von Zeit zu Zeit auch immer recht gut mitgemacht oder energetisch und dann wieder zur Kinesiologin und dann eine Zeit lang wieder nichts. Und also ich habe mir immer versucht, im Außen Hilfe zu holen, weil ich einfach überfordert war. Was machst du mit einem Kind, was... ja, hat alles keinen Sinn und ich will nicht mehr dauernd zureden, das hilft nichts. Ja. Und irgendwann kommt es dann drauf, ja, oder ich habe mir dann immer Fragen gestellt, ja, worum geht es da wirklich? Mein Inneres, das sagt immer, da ist noch irgendwas anders, weil das ist alles so unlogisch, das passt alles nicht zusammen. Ja. Und durch dieses, ich bin schon der Typ, der sich immer wieder Fragen stellt, so lang, bis er Antworten kriegt, dass sich es in meinem Gefühl, in mir stimmig anfühlt. Mhm. Ja. Vorher höre ich nicht auf, wieder was Neues zu finden und auszuprobieren. Ja. Ja, und so haben wir uns auch immer weiterkannt. Und bei jedem Therapeuten, bei jeder Behandlung, sei es jetzt die Art, hast du halt immer irgendwas mitgenommen. Das ist jetzt schwer zum Erklären. Und wie er dann älter geworden ist, hat er halt selber dann gesagt, nein Mama, das ist nichts für mich. Dann probier es halt wie, nein, weil dann... Ja, dann musst du ihn da auch irgendwie ein Stück loslassen halt. Und er hat sich dann teilweise, wie er älter geworden ist, auch seine Geschichten gesucht, die er ausprobiert hat und Bücher gelesen und im Internet recherchiert und ist halt so immer wieder weitergekommen. Und dann war halt durch die Niere, weil es halt ist er 2-3 Jahre später in die Pubertät gekommen als die meisten. Ne? Mhm. Und dann kommt aber noch der Alkohol dazu und Rauchen und was weiß ich was für Blödsinn. Ne? Und er hat das alles relativ heftig und in kurzen Zeitabschnitten ist er das durch. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Und da hat er auch immer wieder gelernt und ist zu seinen Erkenntnissen gekommen. Und irgendwann ist er mal voll auszuckt, weil er dann erwacht ist, eigentlich mit 18, 19. Dann hat er mal gewusst, was auf der ganzen Welt passiert und dass er quasi auch ein Versuchskaninchen unter Anführungszeichen war von der Pharmazie. Und was auf der Welt passiert, dass da was einiges schief rennt. Und das war ihm dann ein zu schnelles Erwachen, weil dann hat er reflektiert, dann hat er die Zusammenhänge selber angefangen, auch zu kapieren von seinem Leben. Ja. Mhm. Und da ist er mal voll in ein Loch gefallen. Ne? Und da ist er dann einmal eben sehr aggressiv geworden und hat halt Möbel umgestürzt und bla bla. Also da musste er halt einmal in die Psychiatrie. Ich war auch hilflos, es war kein Mann zu Hause. Also der Vater, der das durchsteht mit uns, hat zu dem Zeitpunkt gefehlt oder irgendein anderer Mann. Also ich habe nicht weiblich und männlich ihm Stütze geben können. Und wie gesagt, ich war noch nie vorher mit der Polizei oder Rettung zu tun gehabt. Für mich war das immer alles neu. Ja. Ja. Was er mir da geliefert hat und naja, und dann kommt er in die Psychiatrie und dann haben wir das Prozedere mal kennengelernt, wie das dort abbrennt. Ja, na, oh mein Gott. Und dann kriegst du halt Antidepressiva und so weiter. Die hat er halt, er hat sie auch nicht gekannt, da war mal froh, ja, vielleicht ist das eine neue Hilfe. Also hat auch immer wieder Hilfe angenommen von neuen Sachen, hat aber relativ schnell gecheckt, dass das vollkommener Mist ist, ja. Dass er wie ein Zombie rumrennt, dass er keine Gefühle, weder hoch noch tiefs hat. Ich meine, Antidepressiva will ich nicht schlecht reden, weil bevor sie einer umbringt, helfen es da schon, dieses tiefe, tiefe Gefühl zu neutralisieren. Aber dann hat er noch irgendwelche Antileptikum oder irgend so, also Bomber gekriegt. Ich wusste ja auch nicht, der hat 20 Stunden geschlafen, wir haben nicht mehr gewusst, was mit dem los ist. Aber im Endeffekt war das nur ganz kurz, weil er selber dann, ich weiß auch nicht, der hat dann so eine Kraft immer und so einen Ehrgeiz gehabt, wenn er gemerkt hat, er kommt von der Bahn ab oder er spürt, das tut ihm nicht gut, da musst du einen anderen Weg geben. Der hat sich selber rausgeholt. Der hat dann hat er das Gras entdeckt. Aber das hat er dann alles auf allein, da habe ich nichts mehr organisiert oder so. Das hat er sich dann alles selber gemacht. Das war sein Weg. Ja. Ist dann zum Gras gekommen und durchs Grasrauchen. Da hat er auch erstmal probieren müssen, hat es ihm auch einmal Zahntrat und bla bla, aber da hat er dann rausgekriegt, wie viel und wann er ein bisschen nimmt, damit er langsam die Tabletten absetzen kann und hat da so quasi Selbststudium gemacht. Und im Endeffekt hat er sich mit dem Gras von diesem ganzen Chemieklumpert quasi, was dich ja voll deine Identität meiner Meinung nach raubt auch, oder so hat es er geschildert, du bist wirklich nur ein Zombie oder bist nicht du, ja, hat er sich quasi mit dem Grasrauchen rausgeholt und hat dann nur zu bestimmten Situationen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich glaube vor der Dialyse oder so, manchmal, oder ich weiß nicht, also wie er es halt gebraucht hat, aber so, dass er ja, das alles gut verarbeiten kann. Das war seine Eigentherapie, das hat er da relativ lang gemacht. Und dann, wie er bei Zeugen Jehovas war, dann und Bibel gelesen hat und so weiter, dann ist er auch langsam von dem Gras weggekommen und weil er den Sinn darin gesehen hat und auch von seiner, er hat viel Computer gespielt, von dieser Sucht oder Pornos oder solche Geschichten. Und da hat ihm aber dieses Geistige halt geholfen. War gut für ihn, ne? Da hat er halt Schritt für Schritt das quasi dann abgesetzt. Das war sein Weg, ja. Und hat viel über sich erfahren und eben, er musste immer alles ausprobieren und alle paar Monate neues Thema. Und er hat mir immer alles erzählt, das war voll interessant, natürlich auch, aber auch sehr anstrengend. Aber du wusstest nie, was kommt jetzt als nächstes.
Als nächstes, ja. Also durchaus ein Kämpfer, ein mutiger junger Mann, höre ich es zumindest für mich aus. Letzten Endes hat es euch aber nur bedingt geholfen, weil irgendwann war wahrscheinlich trotzdem absehbar, ewig geht das hier so auch nicht weiter, auch wenn man vielleicht noch so sehr experimentierfreudig ist, mutig ist und sich auf neue Dinge einlässt. Hat sich das irgendwie konkret abgezeichnet oder sukzessive und wie seid ihr damit umgegangen, mit dieser jungen Endlichkeit, die da an die Tür klopft?
Ja, also ich weiß nicht, wann bei ihm der Zeitpunkt war, wann er das gecheckt hat, aber ich schätze mal dann auch so mit 18, 19, weil er dann natürlich über Niere und Transplantation und Dialyse recherchiert hat, also der hat dann schon mehr gewusst, also mehr gewusst ist ein Blödsinn, fast das gleiche Wissen wie die Dialyseschwester gehabt, weil er hat sie wirklich mit dem auseinandergesetzt, ne, und hat ihnen dann gesagt, sie haben was Falsches eingestellt auf der Maschine, mir tut ein anderer Wert viel besser und also da ist er abgegangen, also sehr in die, in, also der freie Wille war ihm total wichtig, extrem, ja, und auf das plädieren die Zeugen Jehovas ja auch, also ja, ist interessant. Was war die Frage?
Wie seid ihr mit dem klopfenden Tod umgegangen, ja?
Ja, genau. Genau, und ja, da hat er dann sicher, na, das hat er sicher gewusst, dass es nicht ewig geht und dass nicht 5 Transplantationen und ich meine, wenn du mit 40 erkrankst, ist das was anderes, ja. Nehmen wir nur den Niki Lauda, ich weiß nicht, wie alt der war, aber ich glaube, der hat 3 Nieren gehabt und 5 Lungen oder so, ganz, ganz arge Sachen. Dann lebst du wahrscheinlich schon bis 70 oder so, ja. Also ist es möglich, aber alle chronisch kranken Kinder, das habe ich dann mitbekommen im Laufe der Jahre, dass der eine oder andere gestorben ist von der Kinderstation damals. Also das haben wir immer irgendwie erfahren. Und 2 Jahre bevor er verstorben ist, ist auch ein Stefan verstorben. Der war 3 Jahre jünger, glaube ich, den wir noch von der Kinderdialysestation damals kannten. Und da sind wir dann aufs Begräbnis eingeladen worden. Und das war irgendwie auch so einschneidend. Dann bin ich mit Stefan dorthin. Und der hat sich noch ein halbes Jahr vorher mit ihm getroffen. Die haben die Freundschaft quasi als junge Erwachsene wieder aufleben lassen. Dazwischen haben sie sich nicht gehört. Und wie wenn sich der die Absolution geholt hat. Also die haben wirklich noch Karten gespielt, wie die Kinder, Pokémon-Karten und alles, Vollgas, ja. Und dann waren wir dort am Begräbnis und er hat mich dann weinen gesehen und hat mir die Hand gehalten und hat der Stefan gesagt, boah, das ist ja wohl schön, dass ich dich jetzt mal weinen sehe und vielleicht, wenn ich mal stirb, wird das dann auch so sein. Also er hat schon manchmal immer so gesagt, wie wird das sein, wenn er geht und so weiter. Und dann hat er aber wieder geredet, ja, er lebt eh länger. Also zwischendurch ist das schon gekommen, ja. Mhm. Also auf lange Sicht, wenn ich so zurückdenke, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, wie wenn er mich unbewusst vorbereitet hätte oder stark gemacht hätte oder so. Und mit 14 hatte er ja ein Transplantat. Das hat er dann 5 Jahre später mit 19 abgestoßen, weil er eben diese destruktive Phase gehabt hat, hat er die Tabletten nicht mehr genommen. Ja. Und dann war er eben bei der Dialyse 7 Jahre. Und das war eigentlich für einen jungen Menschen eh lang, weil der Körper geht kaputt. Und psychisch war er sehr stark, aber die meisten, also spätestens nach 10 Jahren, das verblasst nicht. Ja. Und das haben aber damals die Ärzte, das hat mir ein Arzt beinahe ins Gesicht gesagt. Maximal 10 Jahre. Und darum geben sie mir so Gas im Spital, dass du bald auf eine Liste kommst und schnell ein Organ hast. Ja. Mhm. Und er hat aber dann auch recherchiert und hat dann auch mitbekommen, dass energetisch und so weiter das gar nicht richtig so gar nicht das Wahre ist eigentlich. Weil ehrlich, wenn es aus ist, ist es aus. Ja. Mhm. Und er hat einmal dieses Nierentransplantat in sich gehabt und er hat Wesensveränderungen gehabt und wir haben da auch einiges miterlebt und ich glaube, das ist ihm auch sehr, sehr klar gewesen dann. Ja.
Du meinst, weil sein fremder Körperteil quasi in ihm weitergelebt hat, verstehe ich das richtig?
Genau, also eine Energie hast du ganz sicher von einem anderen Menschen drinnen, weil ein totes Organ kannst du ja nicht transplantieren, das hat keinen Sinn. Also ist meiner Meinung nach auch der Mensch nicht tot bei der Transplantentnahme, aber das ist wieder ein heikles anderes Thema. Ja. Und er hat es ja durchlebt und recherchiert und über diese 7 Jahre, das war so in ihm drin, glaube ich, dass er in Wahrheit gar kein noch einmal ein Organ haben wollte. Ja. Und 2, 3 Jahre bevor er verstorben ist, war das, glaube ich, hat er sogar einen Anruf gekriegt, ja, 3 Jahre vorher, dass er ein Organ haben kann. Und er hat es aber definitiv abgesagt dem Arzt.
Okay.
Hat er sich seine Macht von damals, das war letztendlich die Übung, dass er sich die Macht zurückholt, weil als kleines Kind, er hat nichts entscheiden können. Ja, da kommt einer, ja, Blutabnahme, ja, jetzt machen wir OP, die Eltern sagen das, dann der Nächste stopft in die Tabletten rein. Also volle Ohnmacht natürlich. Ja. Und das war so typisch, ich habe das so stark gespürt. Der den Bein hat abgesagt. Er hat gesagt, Mama, es ist überhaupt, das bringt nichts, wenn ich zu dem heutigen Zeitpunkt mir jetzt wieder ein Organ nehme, spüre ich und weiß ich, dass die Ursache nicht behoben ist. Ich habe noch das und das Thema aufzuarbeiten. Ja. Mhm. Also das hat er damals schon gecheckt gehabt und das war für mich auch ein Loslassen. Ja. Habe ihn aber verstanden, hat er immer alles ausgesprochen, seine ganzen Entwicklungen oder Erkenntnisse, das war für interessant, hat er abgesagt und ja, und 1,5 Jahre vor dem Tod hat er dann gesagt, okay, ich mache die Untersuchungen wieder. Das war auch schwer und langwierig. Ob er das jetzt nur für mich gemacht hat oder im Außen, ich weiß es nicht. Ja. Aber im Endeffekt hat es gar nicht mehr sein sollen, dass er noch einmal eine Niere haben soll und das Ganze noch einmal durchleben soll. Es waren seine Themen aus, es war seine Entscheidung, seine Verantwortung. Ich musste loslassen. Also die Themen, die da waren, das hat absolut wirklich Sinn. Ja. Und er hat so viele Entwicklungsschritte durchgemacht, diese 27 Jahre, und Themen, die hat vielleicht ein anderer mit 80 durchgemacht. Ja? Also hat echt Vollgas gegeben und hat offensichtlich aber auch die Aufgabe gehabt, mich in die Eigenverantwortung zu bringen und mich stark zu machen. Und ja, da gibt es viele Themen, die da grenzen.
Wie seid ihr denn in der Familie damit umgegangen, wenn ein Kind sagt, so wie du vorhin angesprochen hast, ja, wenn ich dann mal gestorben bin, ich meine, die natürliche Reihenfolge wäre ja, dass Oma und Opa zuerst sterben, dann du und der Papa und dann irgendwann der Stefan. Jetzt, wie seid ihr als Familie damit umgegangen, dass deine Eltern jetzt sehen, du bist eine leidende Tochter und trägst dein eigenes Kind zu Grabe, oder dass dir dein eigenes Kind ins Gesicht sagt, du Mama, wenn ich dann gestorben bin, das ist ja jetzt nichts Übliches.
Also ich kann mich auch nur erinnern, dass ich mit dem eigentlich allein da gestanden bin. Ich habe den, außer meine Coaches immer, die ich mal gesucht habe, niemanden, dem ich wirklich so arge Sachen, was da wirklich abgegangen ist zwischen uns zwei, ja, das erzählen konnte.
Was hat es so schwer gemacht?
Meine Eltern haben zwar im Außen geholfen, also meine Mama hat halt oft gekocht und uns Essen gebracht und so, oder finanziell unterstützt, ja. Emotional waren die mit diesen ganzen Situationen und mit Stefan an sich völlig überfordert und waren mir überhaupt, konnten mir keine Hilfe sein, ja. Genauso der Ex-Mann. Also das Prozedere im Außen, was man alles machen kann, ja, aber emotional. Und die Schwiegereltern genauso. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir im Spital waren, die sind so selten bis gar nicht gekommen und wir waren wirklich oft im Spital. Mhm. Also ich sehe mich da oder habe mich immer gesehen, als ich muss alles allein machen. Also das war auch so ein Muster von mir. Und darum dieser ständige Kampf und ja. Also darum habe ich mir halt im Außen dann immer wieder gesucht, ne? Wo ich sprechen konnte, in Seminaren, Workshops, Coachings, was auch immer. Und habe sehr viel mit mir selber darum getragen, genau. Kann ich jetzt gar nicht anders sagen, ja. Also da wurde nicht gesprochen drüber, es konnte keiner reden. In meiner Familie wurde sowieso nie über irgendwelche Gefühle geredet, ja. Ich durfte das jetzt mal lernen auch, oder bin ich immer dran. Ich war ein sehr stilles Kind und schweigsam und Gefühle haben mich einfach erstickt und zugemacht. Ja. Stefan war mein Lehrmeister. Also wie die anderen damit umgehen, keine Ahnung. Also meine Mama, die hat es ja erfahren, die war selber schon auf der, wie heißt das jetzt schnell, wo man stirbt, auf der Station.
Palliativstation,
genau. Die ist dann 7 Tage später verstorben, nach dem Stefan. Im selben Spital bin ich rauf und runter. Und ich habe sie noch gesagt, weil ich mir gedacht habe oder das Gefühl gehabt habe, also eigentlich habe ich den Impuls, ich bin beim Stefan gesessen, beim Leichnam, habe mich verabschiedet. Und auf einmal kriege ich den Dings, wie wenn er mich drängt, also der Geist war sicher da, ja, so quasi, jetzt geh rauf, sagst du Oma, ja, und nicht schon wieder, wie halt unser Familienmuster war, na, wir schweigen und Maske aufsetzen und das geht doch nicht und hehehe und lächeln und so. Und dann habe ich auch schon lachen müssen, so, ja, Stefan, hast eh recht, gell, bin aufgestanden, bin zur Mama rauf und heulend und habe halt gesagt, ja, aber da habe ich gar nicht viel sagen brauchen und ich habe das Gefühl gehabt, sie braucht diese Botschaft noch, was immer die Seele dann noch in diesen 7 Tagen, wo sie gelebt hat, für Erkenntnisse gehabt hat oder keine Ahnung, geredet hat sie nicht mehr, aber da ist dann jeden Tag sukzessive ganz schnell schlechter gegangen und nach 7 Tagen ist sie auch verstorben. Und sie war eher im katholischen Glauben, also ich bin mir sicher, dass da sie die Gedanken gehabt hat, jetzt gehe ich zu meinem Enkelkind. Ne? Mhm. Ja. Na, das war viel stimmig alles irgendwie. Und die waren immer stark in einer Verbindung, die zwei oder wir drei halt. Ja.
Mhm. Genau. Das heißt, du hast innerhalb von 14 Tagen deinen Sohn und deine Mutter verloren.
Na, innerhalb von einer Woche, ne?
Ja, ja.
Also 7 Tage später ist die Mama verstorben.
Ja, okay, eine Woche, ja. Ja.
Genau. Genau.
Wow.
Wow.
Genau. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das als Außenstehende überhaupt verstehen kann und nachvollziehen kann. Das ist ja, das muss man auch erstmal irgendwie verstehen, verarbeiten, verdauen, stemmen, organisieren. Du hast ja dann auch zwei Begräbnisse gleichzeitig mehr oder weniger zu organisieren gehabt, ne?
Genau, weil ich habe meinen Papa dann halt auch noch unterstützt und richtig, mehr oder weniger zwei Begräbnisse. Aber da funktionierst du, da hast du auch noch Kraft und Energie. Ich weiß auch nicht, das ist einfach mein gewöhnter Modus gewesen, gell? Wenn es drauf ankommt, stark sein, zack, zack, alles abarbeiten im Außen und alles tun, was halt zu tun sein muss. Ne?
Ja.
Und dann dem Papa halt auch noch irgendwie helfen und ja, dann war ein paar Monate Pause und dann kam der Impuls, ich muss den Kongress machen. Also wo die Kraft herkommen ist, frag mich nicht. Aber das war halt meine aktive Trauerarbeit auch. Ne?
Ja.
Und erst nach dem Kongress, und das war dann Mai 2019, habe ich gesagt, so, und jetzt muss so in dem Vollgas weitergehen. Ich muss gleich meinen Beruf finden und was mache ich jetzt als Selbstständige und so weiter. Nix. Dann hat man das Universum quasi zu verstehen gegeben, schalt jetzt mal deinen Kopf aus, erhol dich jetzt einmal. Da hatte ich dann im Sommer noch eine Operation, konnte ich 2 Monate nicht sitzen und da wurde mir dann sukzessive klar, musste ich immer loslassen, loslassen, nicht denken. Geist und Seele waren schon weiter, ja, von den ganzen Situationen, das habe ich aufgearbeitet, mehr oder weniger. Aber der Körper durfte ich jetzt lernen und auch akzeptieren, der ist der Letzte, der sich erholt. Also das ist ja gespeichert bis in die Zelle. Ja? Und auch wenn es seelisch und geistig das schon checkst und verarbeitet hast, so gut es geht, ja, der Körper macht als Letzter schlapp. Und dann bin ich mal so richtig vor nur schlafen, nur sinnlos sein. War aber nicht, also keine Depression würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, einfach dieses Sein, ja, und diesem Körper diese Ruhe gönnen, ja. Ja, das hat lang gebraucht, bis ich das angenommen habe. Also da ist dann richtig rauskommen, okay, jetzt hat man mal wer nach 20 Jahren den schweren Rucksack, den ich ständig getragen habe, den du aber quasi nicht wirklich merkst in diesen Jahren, dass du den tragst, ja. Wenn der mal weg ist, dann spürst erst, boah, okay, dann gehst du richtig ein. Irgendwie, das fühlt sich so an, innerlich und körperlich und alles. Dann merkst du erst und dir wird erst bewusst, was du 20 Jahre für eine Last eigentlich getragen hast. Ja. Und da hat man, ja, die mich begleitet, eben auch 100 Mal sagen müssen: Bitte, jetzt gönn dir mal diese Pause, das ist ganz normal, das muss bis in die Zelle durchgeheilt werden. Und wenn das 3 Jahre dauert, dann dauert das 3 Jahre. Ja. Aber der Kopf sagt immer, nein, fahrt weiter, weiter. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das, glaube ich, recht gut integriert habe und angenommen habe, dass ich mir die Zeit gönne, solange es eben dauert. Ja. Bis der nächste Impuls kommt, um irgendwie aktiv zu werden. Ja.
Ich weiß von dir, beim Begräbnis konntest du nicht ganz so selbstbestimmt das in Auftrag geben oder abwickeln lassen, wie du es gern gehabt hättest. Magst du da kurz was erzählen dazu?
Habe ich das Wort jetzt nicht verstanden? Was habe ich in Auftrag gegeben?
Beim Begräbnis,
Ah,
das lief ja nicht ganz so, wie du es eigentlich vorhattest oder wie du es dir eigentlich gewünscht hättest.
Ja, stimmt. Also ein Teil halt, ja. Das war, ich wollte den Sarg offen haben beim Begräbnis.
Warum?
Ich habe das zwar noch nie gesehen, ich kenne das nur aus den Filmen, aber zumindest den Kopf, dass man sieht, oder macht man das ganz, ja, wahrscheinlich macht man es ganz mit einer Decke, keine Ahnung. Warum? Gute Frage. Das war mehr so ein Gefühl, dass ich das will und das ist schwer zu sagen. Vielleicht um der Wahrheit ins Auge zu schauen oder den anderen auch die Möglichkeit zu geben. Also der will, ich hätte niemand gezwungen. Ich hätte es so gern gehabt, dass man den Sarg halt schräg stellt, den kompletten Deckel auf zu den Besuchern, also zu den Trauernden. Und nur das wirklich will, der muss halt nach vorne gehen, um den Sarg herum, quasi aktiv. Ja. Ja. Also ich wollte jetzt da keinen vergewaltigen, der das nicht sehen mag oder so. Wobei es ist das Natürlichste der Welt. Also ehrlich, ich habe vorher noch nie einen Leichnam gesehen, in echt. Ja. Mhm. Der Sohn war der Erste, finde ich jetzt auch lustig. Ne? Also,
ja, lustig, naja.
Und du, es klingt ein bisschen pervers jetzt, aber ja, okay, war halt so, kann ich auch nichts machen. Und eigentlich ist das so voll normal, nur wir verdrängen dieses Thema Tod. Es regt mir jetzt eigentlich schon auf, ja, weil das ist genauso natürlich wie die Geburt. Und wir haben so Angst, weiß ich nicht, weil wir nicht wissen, was danach passiert oder weil wir überhaupt uns nicht mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen wollen, egal wie, ich weiß nicht, also da hängt irgendwas im Kollektiv, glaube ich. Also ich kann nur jedem raten, sich wirklich jetzt zu Lebzeiten schon damit auseinanderzusetzen, weil auch das uns hindert eigentlich, dass wir leben, dass wir erstmal so richtig anfangen zum Leben. Ja? Und da kommst du aber wieder in das Thema rein, ja, wer bin ich überhaupt, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also das ist schon eine längere Reise. Und es hat mich furchtbar aufgeregt. Es war eigentlich das Thema von der, wie sagt man denn dort, die das
bei dem Bestattungsinstitut,
die das Gespräch mit uns geführt hat. Mein Ex-Mann war dabei, also der leibliche Vater vom Stefan. Ich war aber so schwach, ich war so durch die ganze Situation, ich war nicht in meiner vollen Kraft, weil ich weiß, wenn ich was spüre, was ich haben will, habe ich ja schon oft gelebt, dann setze ich das durch und da telefoniere ich von, weiß ich nicht, der einen Ecke der Erde bis zur anderen und setze alles in Gang, wenn ich wirklich spüre in mir, dass das so gehört. Und dann schaffe ich das auch, dass ich das im Endeffekt so organisiere. Ja. Da natürlich, und das ist halt so gewesen, aufgrund der Situation, dass ich nicht in meiner vollen Kraft war, weil ich hätte ja sofort gesagt, reden wir mit dem Chef oder wenn das nicht geht, dann suche ich mal ein anderes Bestattungsinstitut, weil ich suche mir das aus, ich will meine Wünsche um, ich will die Feier gestalten, also diese Verabschiedung, nicht Feier, Verabschiedung. Aber das war nicht, die war gleich voll nervös, nein, da biegt sich der Kopf und was weiß ich was, die hat mir da irgendwelche Horrorgeschichten erzählt und ich habe sofort gespürt, oh Mädel, du hast ja die volle Angst da, ja, das ist ja dir selber unangenehm, ne? Und gleichzeitig habe ich aber gewusst, dass mein Ex-Mann eigentlich das auch gar nicht wollte. Mhm. Hat sich dann im Gespräch nachher auch rausgestellt. Mhm. Also im Endeffekt hat es ein bisschen in mir gehadert, aber warum auch immer, es hat so sein sollen, keine Ahnung. Und dass mir das wirklich aufregt und wirklich noch beschäftigt hat, habe ich dann beim Kongress gemerkt, wie ich den Bestatter interviewt habe. Da ist das vor dem Interview ist das hochgekommen. Ja. Ehrlich, heute würde ich dir was erzählen. Ja. Das geht so nicht. Ja. Ja. Und damals halt, da erlebst du so viele Ohnmachtssituationen, wenn du nicht in der Kraft bist. Und da ist halt immer auch gut, vielleicht einen Zweiten, einen Außenstehenden zu haben, der vielleicht so ein Gespräch begleitet. Wenn man spürt, man ist nicht in der Kraft. Ja? Der für einen spricht. Ja?
Du sagst, du bist, um einen Schritt zurückzugehen, beim Bett deines Sohnes gesessen. Ja. Du hast dich dann noch verabschiedet. Hattest aber zuvor noch nie einen toten Menschen gesehen. Genau. Wie können wir uns das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus?
Also eigentlich wie wenn einer schlaft, nur dass er halt nicht, dass du vielleicht nicht schnarchen hörst oder dass Luft rauskommt oder du das Wissen hast, okay, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Ja? Also,
es hast du es gleich glauben können oder hast du hingegriffen, um zu schauen, ob das echt ist?
Also dass es wirklich so ist? Na, das macht schon was mit einem. Ich bin mir ja dann, ich war allein in dem Spitalszimmer, ja, also da war kein zweites Bett drinnen. Ich bin allein rein und da habe ich schon so einen Eigendialog gehabt und eigentlich war es irgendwie auch traurig und witzig gleichzeitig, weil ich habe den Stefan den Raum, im Raum gespürt, also seine Präsenz, ja. Mhm. Und so dieses kleine Kind auch dann, dieses, keine Ahnung. Und ich habe mir dann so gedacht, so das Gefühl gehabt, na, ist das jetzt ein Scherz? Ich wollte ihm also ein Busserl auf die Stirn geben, so als Verabschiedung, so als Symbol oder so. Man dachte, ich will das jetzt unbedingt machen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Und dann habe ich mich urlang nicht traut und immer dieses Schelmische von ihm war irgendwie zu spüren, dieses Huh, so quasi, ich erschrecke dich jetzt und setze mich auf und bin eh lebendig oder so. Aber ich weiß nicht, wo das herkam. Ja. Also das war sicher sein Geist da oder so. Ja. Ich habe dann schon so lachen müssen über mich selber und gleichzeitig, du musst doch jetzt traurig sein und ernst sein, aber es war irgendwie auch eine witzige Situation. Und dann habe ich ihm halt, ja, nach dem dritten Anlauf halt ein ganz sanft die Lippen halt auf die Stirne als Verabschiedung und das hat für mich gereicht. Mhm. Und da habe ich halt schon auf den Lippen gespürt, dass es total kühl sich anfühlt. Mhm. Und da ist natürlich, ja, klar, das Leben ist draußen, die Energie ist draußen, das ist wirklich einfach nur, ja, die Hülle, ja, mhm. und die Energie, der Geist, das Bewusstsein lebt eh weiter, weil ich habe ihn dann eh gespürt, ja, also, das, aber ich habe es gar nicht so schockierend gefunden. Schockierend war eigentlich dieser Anruf vom Spital, da hat es mich kurz durchgefetzt, ne. Mhm. Und eigentlich, ich behalte mir dieses Bild jetzt in Erinnerung, auch wenn sie im Spital ist. Sie haben ihm so ein Tuch drüber über die Haare und halt zugedeckt, frische Wäsche, alles und haben eine riesengroße, schöne Blume auf die Brust gelegt. Mhm. Und ja.
Ich finde das gerade mega schön, dass du das so gesagt hast, ja, wie man sich dann zu verhalten hat und man darf da ja jetzt nicht lachen. Ja? Und in Wirklichkeit ist da so viel. Trotz allem Lebendigkeit und Liebe, wenn du das so sagst, dass du eben dann doch mit ihm geblödelt hast, ja, und vielleicht der Schalk im Raum. Ja. Das ist total schön.
So habe ich das wahrgenommen, ja.
Voll fein. Genau. Dein Sohn hat dir durchaus immer mehr gezeigt, wie ein selbstbestimmtes Leben aussehen kann, soweit es das Leben halt auch zulässt.
Genau.
Wie wird dann dein selbstbestimmtes Leben jetzt aussehen, jetzt wo du nicht mehr, unter Anführungszeichen, nicht mehr Mutter bist, weil die bleibst du trotzdem ja ein Leben lang, ist klar. Ja. Jetzt hast du aber alle Möglichkeiten. An welchen Eckpunkten würdest du es festmachen, dass du sagst, ja, du gehst jetzt selbstbestimmt voran, ohne Angst, ohne Wut, losgelassen von dem, was loszulassen war?
Ich bin gerade dabei, am Weg bin ich.
Sind wir alle. Ich glaube, die wenigsten sind angekommen.
Also er hat mich sicher gelehrt oder das, was mich verändert hat, ist jetzt, oder dem Thema, was ich mich jetzt verstärkt widme, weil ich das jetzt die letzten 3 Jahre auch verstärkt mit anderen Sachen erlebt habe und konfrontiert worden bin, dass ich spüre in mir, da ist so viel Power und so viel Energie und ich will loslegen, weiß aber noch nicht richtig, womit und wo der erste Schritt hingeht. Ja? Also gut, das erste große war der Kongress. Ja. Mhm. Aber jetzt schauen wir mal. Also ich will leben, ich will mein neues Leben beginnen. Wie soll ich das sagen? Ich war aber auch mein Leben und ich glaube, das hat mich vor einiger Zeit ziemlich kurz mal geflasht oder überfordert in Gedanken und im Gefühl, dass mir jetzt die ganze Welt offen steht. Insofern, ich war noch nie alleine. Das klingt jetzt auch witzig. Ja? Irgendwann bin ich draufgekommen, entweder war ein Partner da oder es war das Kind da oder Kind und Partner. Mhm. Nachdem ich von den Eltern weg bin, also schon da bin ich nicht alleine weg, also ausgezogen. Es war immer irgendwer da. So. Hat mir jetzt keine Angst gemacht, aber dieses zu realisieren, so, kein Partner, kein Kind, ich gehe auch keiner klassischen Arbeit jetzt momentan nach, weil ich mich selbst finde, ich möchte selber jetzt meinen Beruf kreieren oder meine Berufung finden, Es hält mich nicht einmal eine Arbeit, ja. Es hält mich kein Mensch. Ich bin eigentlich an nichts gebunden. Ja. Ich kann jederzeit überall hin auf der Welt und alles machen, was ich will. Ja. Da habe ich kurz die Lähmung gekriegt. Also das hat sich innerlich angefühlt wie gelähmt sein. Also das war zu groß,
zu viel.
Zu
oder?
Viel. Ja. Das, was ich mir immer gewünscht habe, wenn du in so einem Radl drin steckst, ja?
Ja.
Wie oft wünscht du das? Zeit für dich, ich will weg, ich will Freiheit, ich will das und das.
Soll auch mal um mich gehen, ne?
Genau, und dann hast du das. Boah, das war ein paar Tage der Urflash und ich war gefühlsmäßig und gedanklich gelähmt und habe genau nichts mehr gewusst, was ich will. Und es hat sich jetzt schon beruhigt ein bisschen. Urkrass, weil ich eigentlich ja mit 20 das Kind gekriegt habe und viele Menschen ja zwischen 20 und 30, sage ich jetzt einmal so ungefähr, sich einmal ausprobieren, weiß ich nicht, studieren, arbeiten gehen, ins Ausland reisen, was weiß ich was, aber sicher nicht für einen anderen Menschen die Verantwortung zu übernehmen. Ja, das heißt, ich habe ja nie die Zeit gehabt, wer bin ich, was will ich? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber
doch, absolut.
Ich mache alles verkehrt von hinten rum. Jetzt ist halt die Zeit. Ja, genau. Und andere machen es halt, wie es die Masse macht. Also, was war jetzt die Frage? Ja, wo geht's hin? Was ich auch noch merke, ist, dass ich jetzt mehr ins Weibliche gehen möchte. Also ich beschäftige mich mehr mit, was heißt überhaupt Frau sein, weil ich gemerkt habe, ich habe so viel männliche Energie gelebt, so viele männliche Aspekte. Ich will nicht mehr, wenn ich das mich so reinfühle, dann lasst so alles fallen, ja, innerlich der Körper. Was heißt Frau sein? Was, ja, eben, was will ich? Ich will in die Selbstliebe. Selbstliebe ist also so abgedroschen. Ich habe jetzt ein Wort gehört, das gefällt mir recht gut. Die Selbstfürsorge, also selbst für sich gut sorgen. Ja gut, was heißt denn das wieder? Bla bla, hört man auch oft. Also das sind jetzt so meine Themen und da handle ich mich jetzt sukzessive Step by Step, sei es jetzt Ernährung, sei es Sport, weil ich habe zugenommen wie eine Wahnsinnige die letzten Jahre. Ich fühle mich in meinem Körper zum Beispiel nicht mehr wohl. Also ich habe wirklich ein Thema nach dem anderen, wo ich mir, und das ist jetzt aber nur, geht es wirklich nur um mich, ja? Dann überlege ich mir beruflich oder Hobbys. Also das ist jetzt wirklich, ja, alles, alle Themen.
Eine Entdeckungsreise zu dir selbst, oder?
Ja, voll. Und auch, wie reagiere ich auf andere? Was ist für Resonanz da? Setze ich mir überhaupt gescheite Grenzen? Das lerne ich jetzt auch. Ich spüre so oft was und wusste nicht, was es ist. Und mittlerweile kann ich das auch schon recht gut deuten. Also zum Beispiel, welche Menschen tun mir gut? Wo habe ich einen Energieabfall, wenn ich die treffe und welche nicht? Und dann beinhart aber diese Menschen auch loszulassen. Also ich habe viele Menschen auch losgelassen in den letzten Jahren. Ja. Da auszumisten, geht übrigens jetzt sehr gut in der Corona-Zeit.
Aber leider dürfen wir uns nicht treffen, ne?
Genau. Da sortieren sich auch die Menschen sehr gut aus. Du kannst es wirklich gut üben und da zeigen sich jetzt wirklich die wahren Gesichter. Das ist meine Erfahrung. Also die Kontakte, die eh schon so, naja, treffen wir uns halt, ja, merke jetzt, wo du durch dieses Corona quasi siehst, wo denen sein Bewusstseinsstand ist. Und das will ich aber nicht werten, nicht gut und nicht schlecht reden, ja. Ich empfinde es so, siehst du, wo denn sein Bewusstseinsstand ungefähr ist? Und jetzt selektiert sich's beinhart aus. Da gibt's nicht, naja, treffen wir uns halt. Es gibt nur mehr ein will ich ja oder will ich nein. Also tut's mir gut, bin ich nachher aufgeladen oder zumindest gleich gut drauf wie vor dem Treffen. Oder eben spüre ich eine Müdigkeit, eine Schlappheit, eine Sinnlosigkeit, eine Fadheit. Wo ich mir denke, und was hat mir das jetzt gebracht? Und da bin ich jetzt auch härter. Und das ist halt jetzt auch komisch, weil da hast du so eine Phase, da denkst du, du bist allein auf der Welt. Ja. Aber da wieder ins Vertrauen zu gehen, okay, ich ziehe eh wieder dann die neuen Menschen an, die mir im Herzen sind. Und ja, und da gehört auch bei Frauen das Sexualität dazu. Also das war auch schon immer ein Thema, dem ich mich widmen wollte. Jetzt ist Zeit, ja. Ja, da gibt es viel.
Wir werden dich verfolgen und schauen, wohin deine Reise geht.
Genau, da bin ich gerade auf der Reise. Ja, voll.
So als Quintessenz oder als Botschaft an unsere Zuschauer, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich anders machen, rückblickend, beziehungsweise das nehme ich mir auf jeden Fall mit, damit mein Leben selbstbestimmt und lebensbejahend bleibt?
Das hätte ich anders gemacht, da gibt es viel. Aber offensichtlich hat es ja, also ich habe die Erkenntnis, dass es dann eh seinen Sinn gehabt hat. Also, was die Schuldgefühle muss dann auch einmal raus. Uff. Lebensbejahend. Also, ja, meine Lebensfreude, die kann man keiner nehmen. Wichtig ist auch, egal was passiert, wenn mir wieder ein Leid zustößt, ich meine, mittlerweile habe ich schon Übung unter Anführungszeichen, diese Welt zu durchleben, ja, dann schmeiße ich mich rein, die Gefühlswelle wird durchlebt und diese Situation, und es geht weiter, okay, und wenn ich weiß, warum das passiert und was es mit mir zu tun hat, und ich kann nicht sagen, es hat immer nur mit euch selber zu tun, das ist die große Erkenntnis, dann wird es leichter und dann stirbst halt einen Ego-Tod nach dem anderen. Und was war die Frage?
Was macht dein Leben für dich jetzt selbstbestimmt? Woran wirst du es erkennen, dass du selbstbestimmt vorangehst, dass es gut ist?
Ja, indem ich jetzt mehr den Mund aufmache auch und spreche, indem ich sage, okay, zuerst muss ich mal spüren, was tut mir nicht gut. Oder was tut mir gut? Oder wo ist meine Grenze? Also ich habe die ja überhaupt nie gescheit gesetzt. Die waren so weit gesetzt immer. Ja. Hat es nicht gegeben, dass ich dann strenger wäre, liebevoll strenger wäre. Radikale Selbstliebe. Also wenn ich es dann wahrnehme mal und zu mir stehe, also wenn ich es einmal spüre dann, egal zu was jetzt, zu welcher Situation, zu welchem Thema, dann traue ich mir das jetzt auch aussprechen. Und zwar ist mir das jetzt auch schon voll, egal, klingt so negativ, gleich bin ich strichgültig, was die anderen von mir denken oder halten. Weil das kann ich jetzt recht gut bei ihnen lassen mittlerweile. Und wirklich auf mich schon und authentisch, so gut es geht, authentisch sein und sprechen und dazu zu stehen. Und ich glaube, das strahlt man dann einfach auch aus. Und da geht noch mehr. Also wo ich jetzt bin, das weiß ich, aber ich habe schon viel verändert. Ja, sich selber treu bleiben, unbedingt und authentisch bleiben und sprechen. Mhm.
Ja, dann bleibt euch selber treu, hört gut in euch hinein und folgt dem Aufruf der radikalen Selbstliebe.